Und Herr Mayer?
Frau Lenk, guten Abend.
Guten Abend, liebe Zuhörer. Ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass wir ja nicht in dem Sinne ein Publikum hätten, sondern Zuhörer. Von daher guten Abend, liebe Zuhörer. Habt ihr euch auch schon mal gefragt, was eigentlich Entitlement ist? Wir haben das und das Ergebnis des Ganzen werdet ihr in den nächsten 30 bis 90 Minuten schätzungsweise erfahren.
Ja, je nachdem, wie weit sich das so trägt. Und zu deiner Frage, kennt ihr das? Ich würde fast sagen, ist es nahezu unmöglich, sich durch das Internet zu bewegen und nicht auf Entitlement zu stoßen oder wenigstens davon mitzukriegen, dass es Leute gibt, die als entitled bezeichnet werden.
Es ist ein Begriff, den man überall in Erzählungen, in Überschriften, in Memes und Ähnlichem einfach begegnet.
Er hat auch, würde ich sagen, durchaus politische Konjunktur zurzeit.
Richtig.
Wenn auch nicht wirklich in der großen tagespolitischen Debatte, aber wenigstens in der Debatte über die Debatte.
Ja.
Die Leute, die dort aktiv sind, würde ich sagen, werfen der Gegenseite durchaus regelmäßig vor, entitled zu sein.
Deswegen, so lautet unsere These für heute, die es zu stützen gilt. Entitlement ist eine diskurstragende Kategorie.
Und sie ist ein Vorwurf.
Richtig. Sie funktioniert als Vorwurfsbegriff. Auf Deutsch übersetzt heißt Entitlement übrigens so etwas wie berechtigt sein zu etwas, beziehungsweise eher ein sich zu etwas berechtigt fühlen.
Ja, es hat beide Komponenten erschreckenderweise, also was heißt erschreckenderweise, problematischerweise.
Richtig.
Und das gilt für das Englische wie für das Deutsche.
Im Deutschen wiederum, wenn man sagt, er oder sie fühlt sich berechtigt zu, das wäre die direkte Übersetzung, dann bedeutet das eher, oh ja, derjenige hat am besten noch ein amtliches Zeugnis, das ihn dazu ermächtigt, dieses und jenes zu tun. Da steckt erstmal kein Vorwurf drin. Wir müssen es wirklich in diesem Satz formulieren, sich berechtigt zu etwas fühlen. Erst dann kriegen wir diese Komponente, diese Vorwurfskategorie mit rein, die im englischen Begriff des Entitlement. Man kann das nicht mehr neutral sagen.
Nee, irgendwie geht es nicht mehr.
So, und das
der
Deutsche,
Zug dafür ist abgefahren.
Und das Deutsche, ich bin berechtigt dazu, deine Ausweispapiere zu kontrollieren.
Genau. Berechtigt so sein und sich berechtigt fühlen. Ich denke, das sind die beiden Punkte, an denen es eben kippt. So, also das war uns wichtig, das war vorher einmal voranzustellen, denn wenn wir in die Gegend von Bezichtigungsbegriffen gehen, dann sollten die nicht einfach nur verwendet werden, als wäre diese Komponente nicht dabei. Es ist keine neutrale Diskurskategorie und es sollte auch nicht so getan werden, als wäre das.
Wir hatten uns gedacht, wir fangen erstmal mit Definitionen an.
Ja.
Mit Definitionen aus dem Internet.
Klar, wenn wir über das Internet reden, können wir denken, dich auch Internet als Quellen für Definitionen benutzen. Das Wichtigste haben wir auch eigentlich eben gerade schon gesagt. Ja, sie schreiben in dem Eintrag, dass Entitlement is the fact of having a right to something. Damit haben wir die juristische Anbindung. Das ist die wichtige Komponente in diesem Moment. Und das spaltet sich dann in zwei Unterkategorien auf. Mhm. Nämlich in Variante A, the amount to which a person has a right. Der Umfang, was mir rechtlich zusteht.
Zum Beispiel ein Gehalt.
Ja. Sachen, über die ich einen Vertrag abgeschlossen habe.
Ja.
Also etwas in dieser Art. Und B ist die Internet-Diskurs-Kategorie, möchte ich sagen.
Mhm.
Ja, die Vorwurfskomponente. The belief that one is inherently deserving of privileges or special treatment.
Mhm.
Ja, diese beiden Punkte, privileges. Ja, dann kommen wir auch zu der Privilege-Diskussion eigentlich gleich. Privileged people, white privilege.
Oh ja, wo wir mittendrin thin privilege, um eins der absurdesten zu nennen, an white privilege mag ja teilweise noch etwas dran sein. Das ist, wir hatten es schon öfters erwähnt, da geht es darum, dass weiß nicht mehr als Norm gesetzt wird, sondern als ein Privileg ist, was du quasi als weißer Mensch kannst, was ein nicht weißer Mensch nicht kann, die sogenannten POC, People of Color.
Mhm.
Nicht Colored People, People of Color. Ganz wichtig.
Klar, sonst würden wir einen allgemeinen Ausdruck für eine Farbe nehmen, anstatt eine Farbe zu nehmen.
Also, daran könnt ihr, ich erwähne das nur, dass ihr daran sehen könnt, wie weit diese Diskurskategorie reicht.
Oh ja, die sind mittlerweile ja sehr klein verfasert in unterschiedliche Worte, die dann... Ja. wie jede Diskussion, bei der es um Worte geht, wird es da irgendwann kleinkariert aus der Sicht jemand, der sich nicht so sehr damit beschäftigt.
Ja.
Der letzte Punkt war dann das Special Treatment. Ich glaube, das ist etwas, wo wir heute mehr Beispiele für finden werden. Wir haben weniger die Privilege-Kategorie heute als mehr die Special-Treatment-Leute.
Richtig, richtig. Die halt aus einem irgendwie empfundenen Privileg meinen, etwas Besonderes zu sein. Es sind vor allem Posts aus Subreddits wie Tales from Retail, also Erzählungen aus dem Einzelhandel, oder Tales from the Front Desk, Erzählungen aus der Hotellerie.
Mhm.
Ich glaube, 2 von 3 stammen aus der Hotellerie.
Ja, ich glaube auch.
Die natürlich, wie in allen serviceintensiven Jobs, am meisten mit Entitled People zu tun haben und diesen Begriff noch am berechtigterweise verwenden können. Also, es ist schon ein Vorwurf an die Leute, aber die Leute sind auch tatsächlich scheiße. Wohingegen im Politischen werfen sich Leute nur noch was vor und man weiß am Ende gar nicht mehr, wer jetzt eigentlich nochmal scheiße war.
Ist es so eine Art Totschlagargument dann geworden an der Stelle.
Deswegen lassen wir den Bereich doch relativ weit in Ruhe. Es gibt mittlerweile auch Subreddits, relativ neues Phänomen, die wirklich Entitlement sogar im Titel haben.
Ja, da wollte ich dich gerade noch nachfragen.
Da wäre zum einen Entitled Parents und zum anderen Entitled Bitch. Und das dritte, was eigentlich mittlerweile fast schon Entitled People im Allgemeinen heißen könnte, ist Choosing Beggars, wo sich Leute auch berechtigt fühlen, Dinge umsonst zu bekommen, weil sie alleinerziehende Mütter sind oder ihr Kind Krebs oder ADHS hat oder irgendwie sie sonst vom Schicksal irgendwie gebeutelt sind und halt nicht, da sind wir wieder beim Privilege, nicht über Privilege verfügen und deswegen ja berechtigt sind zu etwas Bestimmten. Mhm. Fangen wir erstmal mit den Posts an, bevor wir in die Gesellschaftskritik gehen.
Ja.
Ein Post, den ich ausgewählt habe, weil er einfach so formvollendet formuliert ist, stammt aus dem Hotelbereich. Ich werde es mir nicht nehmen lassen, ihn selber zu lesen, trotz dicken deutschem Akzent. Es ist einfach zu schön. How dare you give me exactly what I paid for? Huge rant incoming. My gods. If I have to listen to one more stupid snowflake whine because they paid bare minimum and didn't get a free upgrade to our nicest room during our busiest season when we sell out.
Das ist ein starker Anfang, oder?
Nicht wahr? Nicht wahr?
Das ist super. Also das Worldbuilding schon mal gut. Szene gut beschrieben. Worüber reden wir gleich?
If you reserve a standard room, you get a standard room. If you pay for a special room, you get that special room. I am not taking away someone's room they paid for just because your head is shoved so far up your ass that you can't possibly conceive the idea that the world doesn't revolve around you.
Das war doch ein dicker Brocken gerade erst einmal.
Nicht wahr?
Und es ist ein guter Punkt gemacht hier. Ja, ganz im Stil der Überschrift. Sie kriegen bei uns, wofür sie bezahlen.
Mhm.
Und wir schieben auch keine Kunden dafür hin und her. Und es ist so schön, die Geisteshaltung der Entitled Customers umschrieben. Das gefällt mir sehr
mit
gut.
Mit dem Kopf so tief im Arsch stecken, dass nicht mal die Möglichkeit besteht, dass sie mitbekommen könnten, dass sich die Welt nicht um sie selbst dreht.
Ja, und wenn ich mir das vorstelle, wenn mein Kopf in meinem Arsch stecken würde, dann würde sich die Welt permanent um mich drehen.
Richtig.
Wenn ich ein sehr egozentristisches Weltbild habe.
Wenn wir das konsequent zu Ende denken, funktioniert das.
Ja.
Maybe next time you book, you'll pick what you want and not rely on handouts. Alternatively, pay for a nice room so I can downgrade you to let in that even specialer stupid snowflake. Ist ein Lösungsvorschlag.
Mhm.
Da ist jemand, da hat es jemand einfach satt, dass Leute ankommen und meinen, nur weil sie im amerikanischen Hotelbusiness kannst du quasi Punkte sammeln und dann bist du auf bestimmten Einstufungen und hast Recht auf ein freies Upgrade, wenn ein Zimmer frei ist, was natürlich nicht bei einem ausgebuchten Hotel funktioniert, was in der Hauptsaison ist. Und Leute erwarten aber, dass das so ist. Leute aus diesen Servicepositionen wissen auch zu berichten, nur um diese alte Frage, weil es ist ja auch ein Generationsvorwurf.
Ja.
Die Babyboomer, also die, die jetzt um die 50 sind, die werfen den Millennials vor, dass sie die Entitled Generation ist. Die Millennials wiederum, die in diesen Servicepositionen größtenteils arbeiten, weil der Jobmarkt scheiße ist. Die sagen, nee, das sind die Babyboomer. Ich bin, da ich 1982 geboren bin, offiziell zähle ich gerade noch so eben als Millennial übrigens. Von daher muss meine Sicht da gebunden sein.
Und ich kann mit ebenso zeitlichem Glück gerade noch verächtlich auf die Millennials gucken und sie alle als entitled bezeichnen, weil sie nicht wissen, wie die Welt funktioniert.
Und du kannst auch die Babyboomer als entitled bezeichnen.
Oh, stimmt, weil die ja auch noch älter sind, deutlich als
du bist
ich. Das ist
noch,
super.
Du bist Generation, ja. Generation X.
Ja.
Und die mag irgendwie jeder, die sind okay.
Was mir an dem Post auch sehr gut gefällt, ist mir gerade eben zum Schluss noch einmal aufgefallen. Wenn das Downgrade erwähnt wird, wird etwas sehr Gutes gemacht, nämlich die Wechselseitigkeit wird mit einbezogen. Ja, das funktioniert nicht nur in eine Richtung, sondern eben auch in die entgegengesetzte Richtung.
Mhm.
Die Leute, die als entitled bezeichnet werden, präsentieren sich ja gerne so, als sei das aber gerade ihr Recht. Ja, sie beziehen sich auf Variante A von vorhin. Sie hätten
Richtig.
Das Recht zu etwas.
Richtig.
Wohingegen die Gegenseite sagt, nein, du glaubst nur, du hättest dieses Recht.
Richtig.
Ich habe in der Vorbereitung noch einmal kurz in die Vertragstheorie reingeguckt und Gesellschaftstheorie, weil ja durchaus die Komponente des Rechts da sehr zentral ist, auch in dieser Situation. Ja, sicherlich. Dabei geht es sehr viel um Durchsetzung von Eigeninteressen und Verrechtlichung von Eigeninteressen. Aber immer mit Wechselseitigkeit. Der zentrale Gedanke an der Stelle ist, dass diese Selbstverpflichtung für jeden Einzelnen, die eigenen Rechte zu setzen und die von anderen zu wahren, hat auch eben die wechselseitige Verbindlichkeit. Wir versichern uns gegenseitig zur Einhaltung dieses Rechts und dieser Freiheiten, die damit einhergehen, aber wir nehmen eben auch nur die Zustimmung aller finden kann. Das ist dann der universalistische Gedanke, den sie da drin haben.
Aha.
Was genau genommen alles gegen die Snowflake-Logik spricht.
Richtig.
Die Snowflake-Logik sagt, hier bin ich will das jetzt, das gehört mir.
Aber so funktioniert Recht nicht. Darauf willst du hinaus?
Ja.
Stimmt. Das ist ein Problem. Jetzt ist es an der Zeit, ein bisschen in die Gesellschaftstheorie zu gehen und nämlich die Frage zu stellen, woher kommt dieser Vorwurf? Und da könnte man, fast schon vulgärmarxistisch, muss man sagen, dass es doch das ist, worauf kapitalistische Ellenbogenlogik quasi hinausläuft. Also die Leute sollen selbstbewusst sein. Es gibt einen Kult darum, selbstbewusst sein Recht quasi einzufordern, sich zu behaupten in der Welt, sich durchzusetzen in der Welt und so weiter. Das wird dir doch alles erzählt, dass das genau die entsprechenden Eigenschaften sind.
Ja, ich muss gerade an einen Film mit Hulk Hogan denken, den ich früher einmal gesehen habe. Da haben sie das so schön in einer kleinen Szene eingefangen. Und zwar, Hulk Hogan können wir uns vorstellen, viele Bodybuilder-Typen, große, starke Männer. Und es kommt zum Streit zwischen zwei Parteien. So, die einen machen noch auf dieses starke Maskuline, wir setzen uns durch. Dann kommt zum Smackdown, worauf die Gegenseite dann sagt, nee, wir gehen zu unseren Anwälten. Also sie lassen sich auf den Muskelkampf nicht ein, weil sie wissen, die Anwälte sind die eigentlichen Schlachten schlagen. Das Recht dominiert.
Richtig. Ähnlich wie in dem Song Ich hab Polizei von Jan Böhmermann.
Die Grammatik des Titels ist schön.
Also es geht genau darum, ja, die anderen können sonst wie viel Knarre und ich mach dich fertig und was weiß ich haben. Er ruft einfach die Bullen.
Ach, ich glaube, ich habe kurz ein paar Bilder davon gesehen, ja.
Und da steckt genau das auch wieder mit drin. Es ist das Recht, was sich am Ende durchsetzt. Und das ist bei uns nicht das sogenannte Recht des Stärkeren, sondern das, was niedergeschrieben ist und wie unser rechts- und politisches System funktioniert.
Gleichzeitig, du hattest diese Ellenbogenkomponente angesprochen,
ja,
den Vulgärmarxismus.
Richtig.
Um es etwas anders auszudrücken, ja, es gibt eine sehr starke Betonung von Wettbewerb. Sondern die gilt auch unter Arbeitnehmern zum Beispiel. Und es zeigt sich einfach immer wieder, was in unserer Arbeitsumfeld, in unserem Arbeitsumfeld unser Verhalten dominiert, sickert früher oder später auch in unseren privaten Bereich.
Arbeitnehmer, die ja auch einem gewissen Arbeitsmarkt unterworfen sind. Und natürlich geht es ja auch bei all diesen Sachen immer darum, möglichst wenig Geld für irgendwie Dinge zu bezahlen. Also da ist natürlich auch immer wieder, das Entitlement bezieht sich immer darauf.
Das ist das Eigeninteresse, von dem uns erzählt wird, ja. Und sicherlich, wenn ich das wirklich überlege, in welcher strukturellen Position bin ich hier gerade, dann ist es erst einmal mein Interesse, für die beste Leistung das Wenigste zu bezahlen.
Richtig.
Dass wir nicht alle in jedem Moment danach handeln, steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber für viele, nicht für viele, das klingt so, als würde ich Leute meinen. Ich meine eine bestimmte Theorie oder bestimmte Geisteshaltung. Gilt das als die optimale Situation?
Richtig. Es wird auch gerne mal mit so etwas wie Neoliberalismus und neoliberalistisches Denken und all so etwas umschrieben. Den Begriff kann man auch wählen, aber das umschwört alles im Grunde dasselbe Problem.
Da mir nie jemand so richtig gut erklären konnte, was nun der Neoliberalismus ist, habe ich lieber davon Abstand genommen, Dinge als neoliberal zu bezeichnen.
Ich halte mich da auch ganz weit von weg und bleib lieber bei der kapitalistischen Ellenbogenlogik oder bei der atomistischen Verfolgung des Einzelinteresses. Da fühle ich mich doch am wohlsten. Von daher bleiben wir eher in der Richtung.
Ja, ich glaube, ich bleibe auch lieber bei Adorno als beim Vulgärmarxismus.
Es ist auf jeden Fall ein Denken, was dir vom Kapitalismus nahegelegt wird. Oder was mit diesem ganz prima zusammen funktioniert in dieser Logik, vielleicht Ideologie. Fühlen wir uns da wohl? Ich weiß nicht, aber nennen wir es mal so. Wir versuchen, ein Phänomen zu umfassen. Also nehmen wir mal alle Begriffe, die da gerade so rumschwirren.
Ich habe letztens auch um zu zeigen, wie weit das tatsächlich für einige Leute schon in ihr privatestes Leben reicht. Ich habe in der Zeitung eine Leserin, sie hätte ein Problem mit einer Freundin von sich, von der sie sagte, sie sei eine sehr schöne junge Frau, die das auch wisse und dass, wenn es um Dating geht, auszunutzen weiß. Zum Beispiel sich in Bars Drinks ausgeben zu lassen. Das war das Setting, nach dem gefragt wurde.
Ja.
Und dort ist es wohl zwischen den beiden auch ab und zu zum, ich will nicht sagen Streit, aber zumindest zu offenen Meinungsverschiedenheiten gekommen, da die Autorin sagte, sie findet das auch schon irgendwie ein kleines bisschen unverschämt und irgendwie nicht okay, dass sie sich so verhält. Woraufhin dann aber ihre Freundin antwortete, naja, sie sei nun mal im Besitz eines raren Gutes, um das konkurriert wird. Und da wäre es doch für sie, und sie formuliert das auch weiter, ja, für alle anderen, im besten Interesse, wenn sie den Preis dafür möglichst hoch halte.
Das ist übrigens genau die Welt, die Michel Houellebecq beschreibt in Ausweitung der Kampfzone. Das ist ja genau seine These, dass sich genau die kapitalistische Kampfzone auf den privaten Bereich, auf den Dating-Bereich ausweitet und so weiter. Das Problem, das hatten wir in unseren Inselfolgen schon, ist dabei immer, dass man dann den Dating-Markt mit Liebefinden verwechselt.
Ja.
Und da liegt der Fehler, nur kurz hier nebenbei angemerkt, nicht damit das irgendjemand behauptet, wir seien Red Pill. Nein, nein, bitte nicht.
Es ist eigentlich eher ein großer Fickmarkt, um den
Richtig.
Es dabei geht.
Aber zurück zum Entitlement. Das heißt, dieses Verhalten, sich durchzusetzen, sich zu holen, was einem zusteht, Dinge einzufordern, sich selbstbewusst zu behaupten, das gilt alles als erstrebenswerte Eigenschaft. Dann werfen sich auf einmal alle vor, sie würden sich entitled zu etwas fühlen. Das ist schon ein bisschen abstrus.
Es ist ja auch ein bisschen, gut, nicht in diesen absurdesten Fällen, die wir bringen, sondern wenn wir das alles ein paar Gänge runterschalten, ist es ja auch ein bisschen der Kampf um die Deutungshoheit, um das, was mir rechtlich zusteht.
Und das Schlimme ist übrigens, dass die Leute, die sich richtig doll beschweren und richtig unmöglich Terror machen, meistens am Ende Recht bekommen. Dann gehen sie zum Manager, wenn es mit dem Manager nichts wird, dann rufen sie Corporate an und dann kriegen sie irgendwie ihre Sachen umsonst und ihre jahrelang getragenen Klamotten umgetauscht und noch eine Giftcard dazu. Und solche Dinge passieren regelmäßig im Retail-Subreddit. die werden dann immer ganz besonders hoch gewählt, weil man den Leuten wenigstens Upvotes geben möchte als Beileidsbekundung. Mhm. Hier hast du sinnlose Internetpunkte, die wir aus irgendeinem Grund sammeln. Wir wissen selbst nicht warum, aber hier hast du sie. Wir fühlen mit dir, heißt das dann.
Ich habe vor Jahren einmal einen schönen Ausdruck gelernt. Customer Relationship Management.
Mhm.
Und im Zuge von Customer Relationship Management ist es ab einem gewissen Punkt wahrscheinlich ökonomisch tatsächlich ein guter Zug, so etwas zu tun.
Richtig.
Wie ich an anderer Stelle einmal las, da kursierte die Zahl, dass jeder verlorene Kunde ungefähr 10-mal ja. mehr kostet, um ihn wiederzugewinnen, ja. als ihn zu behalten.
Es gibt alle möglichen Rechnungen und was eine schlechte Internetkritik quasi an Käufen bedeutet. Da sitzen lauter studierte BWLer und rechnen solche Dinge aus und kriegen verdammt viel Geld dafür, dass sie sich so etwas einfallen lassen.
Ich weiß nicht, wie verlässlich solche Zahlen sind, aber ich fand sie zumindest beeindruckend in dem Moment.
Und in einer Welt, in der das genau so läuft, kommt man mit Entitlement halt weiter. Und deswegen ist es die Frage, warum das so gut als Vorwurf, aber es nervt halt auch alle, wahrscheinlich. Das kann man auch einfach mal so sagen.
Ja, im Retail-Bereich ist das sicherlich nochmal ein Problem.
Es ist halt auch immer dieses Ablehnen davon, halte ich bloß nicht für was Besonderes. So, das steckt da immer drin. Du bist nichts Besonderes. Dass es häufig ist, Entitlement mit dem Begriff des Special Snowflake verbunden. Und das ist so ein ganz fieses, ich habe häufig auch das Gefühl, sehr emotionales, du bist nichts Besonderes. Und da denkt man sich, okay, ist da was bei dir nicht im Reinen?
Gerade wo es doch als erstrebenswert geht, ein Individuum etwas Besonderes zu sein.
Unterdrückst du da ein bestimmtes Bedürfnis in dir selbst ganz doll, sodass du das nach außen projizieren musst? Kann das sein?
Ja, wir haben noch einen weiteren kleinen Post, einen sehr schönen, niedlichen.
Ja.
Er ist auch sehr schön. Er hat auch ein bisschen Entitlement dabei, ist aber bei weitem nicht so kackendreist wie andere Beispiele. I was training a girl in fast food. Handed her a cleaning cloth and she immediately hands it back. Oh, sorry. I don't actually do any cleaning. She didn't last long.
Das letzte lakonische, she didn't last long, sagt einem sehr viel darüber.
In der Situation kann ich mir, je nachdem, in welcher Situation, wie ich sie mir vorstelle, mit was für einem Habitus, kann es auch etwas Naives sein, sodass sie so etwas sich gar nicht vorgestellt hat, dass das im Rahmen ihrer Tätigkeit vorkommt.
Richtig.
Aber wenn sie das so gesagt hat, es hat auch trotzdem schon etwas Erhabenes. Nee, mit Saubermachen beschäftige ich mich nicht.
Ja, da hält sich jemand für etwas Besseres. Das ist halt auch immer wieder dort mit drin.
Und wohlgemerkt, wir reden über Fastfood.
Das irgendwie als allgemeines Recht. Ja, richtig. Fastfood heißt ganz unten in der Jobnahrungskette. Und das muss man hinnehmen oder man hat halt nicht lange einen Job. Das ist nun mal die Realität. Die Frage ist, inwieweit man von Leuten immer fordern sollte, hart genug zu sein, sich nicht anzustellen, keine Snowflake sein zu wollen, inwieweit das nicht vielleicht dann als Vorwurf auch oft einfach zu weit geht. Also inwieweit man Menschen noch mehr in die kapitalistische Leistungslogik, die aber auch zugleich eine fühl dich bloß nicht als was Besonderes und sei froh über alles, was du hast, darüber ja auch funktioniert.
Mhm.
So ein bisschen special darf man ruhig sein.
Das ist also
in Ordnung.
Und mit dem Unterton, mit dem du das zuletzt angesprochen hast, hat es ja auch immer noch die normierende Komponente. Füge dich in das gesellschaftliche Raster, erlege dir deine Aufgaben, fall nicht zu sehr auf der Rolle. Mhm. Ich will nicht so weit zu gehen, leb das Leben deiner Eltern. Ich meine, es mag so konservative Leute geben, aber das ist nicht das gesellschaftliche Klima, über das wir im Allgemeinen reden.
Reden wir mal kurz über Memes. Ich habe natürlich ein paar Memes mitgebracht, nämlich etwas über mittelalte Frauen. Meistens, mittlerweile heißen sie Karen. Es ist der berühmte Can I Talk to Your Manager Haircut.
Mhm.
Oder auch The Can I Speak to a Manager Haircut. I'd like to speak to a Manager Haircut. Aber es ist immer derselbe, sehr im Nackenbereich sehr kurz geschnittene Bob.
Das Seltsame an den Frauen ist, ich kann mir sofort so eine Situation vorstellen, wie sie irgendwo im Grocery Store stehen und wegen irgendeiner blöden Kleinigkeit Kassierer anmachen und dann irgendwann rufen, I want to talk to your manager.
Eine Gruppe von Frauen mit diesem Haarschnitt, A Complaint of Karens, dazu gibt es dieses Meme. Wie a herd of cows, a flock of sheep, a murderer of crows and a complaint of Karens. Weil der Name Karen bei Babyboomer-Frauen ein sehr, sehr häufiger Vorname ist, ist das mittlerweile einfach synonym zu benutzen zum Can I talk to your manager haircut. Das heißt, in den Subreddits mittlerweile wird auch noch a Karen came to irgendwo.
Die Rede ist, wissen alle, was gemeint
richtig.
Ist oder wer gemeint ist.
Karen ist eine Beleidigung. Es gibt auch ein Subreddit namens Fuck You Karen. Und Karen Took the Kids ist momentan auch ein Meme, was sehr weit unterwegs ist.
Aha.
Mal gucken, wie schnell wir es schaffen, das online zu stellen und ob es dann noch existiert.
Ach.
Ah, das Internet ist manchmal zu schnell für
uns. Wir haben nie behauptet, tagesaktuell zu sein.
Nein, aber völlig. Bei Memes geht das halt nicht anders. Die sind häufig sehr bald
tot. Ich glaube, die Lebenszyklus von Memes sind kürzer als unsere Produktionszyklen.
Ja, leider. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Aber zurück zum Entitlement. Was da drin steckt, ist, ja, es gibt häufig genau diese Frauen, die Retail-Worker anschreien, die Server anschreien. Tales from Your Server ist ein weiteres Service-Personen-Subreddit dafür. Kellner, Barkeeper und so weiter. Warum machen sie es? Weil sie es können. Weil amerikanischer Retail extrem genau darauf ausgerichtet ist, solchen Leuten Recht zu geben. Wenn sie sich entitled fühlen, dann kriegen sie auch ihr Recht. Das ist das, was ich vorhin erwähnte. Dann noch eine Ebene höher, noch eine Ebene höher, noch eine Ebene höher und das funktioniert. So, das heißt, sie können all ihren Frust über ihr beschissenes Leben an irgendwem auslassen. Die Hausfrau mit den zwei Kindern, die nicht viel mehr in ihrem Leben hat und auch in keiner sonderlich mächtigen Position steht. Die kann aber Retail-Worker
anschreien. Aber sie kann dann und wann Dienstleister zur Schnecke machen.
Richtig. Also viele alteingesessene, erfahrene Retail-Worker haben immer wieder Posts, die in diese Richtung gehen. Es gibt auch manchmal, das sind wunderschöne Posts, darüber, wenn sie dann auf so eine Karen eingehen und sagen, ja Mensch, was ist denn los bei dir, dass die dann manchmal anfangen zu weinen. Und sie dann fremde Frauen umarmen.
Das klingt nach Profis im Retail.
Richtig. Erfahrung. Also für den Job braucht man definitiv eigentlich Erfahrung. Und natürlich ist mein Herz selbstverständlich bei den ganzen Retail-Workern und nicht bei den Entitled-Leuten. Und ich denke mir dann auch, ey, du Bitch.
Nach allem, was ich bislang darüber gehört habe, fällt mir das auch sehr leicht, auf der Seite der Retailer zu sein. Ja,
wahrscheinlich jedem. Das ist ja auch irgendwie die Seite des Guten. Aber vielleicht sollten wir alle im Supermarkt daran auch hin und wieder mal denken.
Ich habe mir schon vor Jahren gesagt, ich kann wenigstens freundlich zu den Leuten an der Kasse sein. Irgendwie haben die schon nicht den geilsten Job und dann muss ich mich nicht auch noch wie ein Affe aufführen.
Das Gute ist aber, dass vieles, was die Amerikaner tun, im Retail in Deutschland einfach völlig undenkbar ist.
Ja, bei manchem könnte sich Deutschland vielleicht auch auf der Service-Seite was abschneiden, aber dass es nicht in die Richtung entgleitet,
finde ich durchaus. Umtausch ohne Kassenbon? Nein! Nee, da kannst du dich beschweren, solange du willst. Umtausch von der Kassenbon ist unmöglich. An den meisten Stellen.
Ja, sollte es sein.
Also im normalen Supermarkt geht das so nicht.
Nein. Ich finde das aber auch durchaus okay.
Ja.
Ich meine, alle wissen darum und deswegen halten wir doch extra die...
Und es ist auch okay, dass Kassierer schlechte Laune haben dürfen. Und da würde mich nie auf die Idee kommen, zu beschweren, nur weil irgendjemand nicht gelächelt hat oder so. Oder mir einen schönen Tag gewünscht hat oder sonst was in der Art. Da würde, also, und ich denke, jemand, der das tut, es mag vorkommen in Deutschland, aber der wird für verrückt gehalten. Das ist halt absolut nicht im Bereich unserer kulturellen Normalität. Das ist sehr schön am unfreundlichen deutschen Einzelhandel. Leute, die Jobs haben, die ihnen keine Freude bereiten, sollten zeigen können, dass ihnen der Job gerade keine Freude bereitet. Ich sage es als Person, die im Servicebereich arbeitet und die das nicht darf. Die Bereiche, wo das möglich ist, die sollten wir weiterhin erhalten und die haben absolut das Recht dazu, so schlecht gelaunt zu sein, wie sie wollen.
Ja, Frau Lenk, in diesem Sinne, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Herr Mayer.